WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
22. März 2001. Der Todestag der türkischen Kampfpilotin Sabiha Gökçen.
Unsere Erfolge auf kulturellem und sozialem Gebiet haben den eigenen nationalen Charakter der türkischen Republik aufs deutlichste unterstrichen. Das neue Alphabet, die nationale Geschichte, die reine Sprache, die Kunst, die Förderung von Wissenschaft, Musik und Technik in eigens dafür geschaffenen Institutionen, die vollkommene rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau, eine moderne türkische Gesellschaft. All dies ist das Werk der letzten Jahre.
Eine stolze Bilanz 10 Jahre nach Gründung der Republik. Mustafa Kemal, später Atatürk genannt, zu Deutsch Vater der Türken, hat das Land im Eiltempo von oben reformiert, politisch, kulturell, religiös. In seiner berühmten Rede schwört er 1933 das Volk auf die Fortführung seines rasanten Modernisierungskurses ein.
Her zaman ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz.
Bis heute kann in der Türkei jedes Kind die Errungenschaften des Republikgründers aufzählen.
Atatürk hat in unserem Land die Kleidung und die Schulen geändert. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre unser Land geteilt worden und die Mädchen wären nicht in die Schule gegangen. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, würden wir jetzt vielleicht gar nicht leben.
Von der Schule kann die kleine Sabiha 1925 nur träumen. Die 12-Jährige hat früh ihre Eltern verloren und lebt seitdem mit ihren Geschwistern in Bursa, einer Kleinstadt südlich von Istanbul. Hier begegnet der legendäre Staatsgründer Atatürk dem Mädchen aus einfachen Verhältnissen. In einem Interview mit dem türkischen Fernsehen spricht Sabiha später von einer Art Wunder.
Ich war voller Freude und konnte kaum glauben, dass ich Atatürk sehen würde. Regelmäßig schlich ich zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus herum, wo Atatürk untergebracht war. Einmal sah ich ihn im Garten und lief in seine Richtung. Er fragte, warum ich ihn sehen wollte, und ich sagte, dass ich auf eine höhere Schule gehen wolle. Da wurde er hellhörig, dachte kurz nach und fragte mich, ob ich als seine Adoptivtochter mit ihm kommen würde. Ich war wie elektrisiert, konnte aber nicht sofort Ja sagen, ohne mit meiner Familie gesprochen zu haben.
Nur einen Tag später steht die Entscheidung. Sabiha begibt sich in Atatürks Obhut. Damals nicht ungewöhnlich, sagt Professor Yavuz Kösse, Türkologe vom Türkei-Europa-Zentrum an der Universität Hamburg.
Das ist ganz interessant. Also es sind ja nun insgesamt 8 Adoptivtöchter, die er hatte. Das heißt, er hatte keine eigenen Kinder. Ich denke, das ist auch Teil seiner Mission, nämlich der Bildung neuer Staatsbürger oder Bürgerinnen. Weniger in einem emanzipatorischen, also zumindest in einem modernen Sinn emanzipatorischen, sondern eher instrumentalisierten emanzipatorischen Sinne, nämlich der funktionalisierten modernen Frau, die eben der Idee des türkischen Nationalismus etwas beizutragen hat.
Während Sabiha Schulen in Ankara und Istanbul besucht, treibt Atatürk Anfang der 1930er Jahre sein ehrgeiziges Reformprojekt voran. Ein zentrales Thema, die rechtliche und soziale Gleichstellung der Frau in der patriarchalisch geprägten Türkei. 1930 erhalten Frauen das aktive, 4 Jahre später das passive Wahlrecht, früher als in manch anderen europäischen Staaten. 1934 tritt auch das neue Namensgesetz in Kraft, das Familiennamen zwingend vorschreibt. Atatürk selbst gibt seiner 4. Adoptivtochter Sabiha den Namen Gökçen.
Gökçen ist etwas wie himmelsbezogen vielleicht, könnte man sie übersetzen. Warum sie jetzt nun diesen Namen bekam, sei nun dahingestellt, ob das irgendwie ein prophetischer Zug war, das kann ich nicht sagen. Aber der Name bedeutet in der Tat himmelsbezogen und das sollte es ja dann ein Jahr später sein.
Mit einer spektakulären Flugshow nimmt 1935 die erste türkische Flugschule ihren Betrieb auf. Türkkuşu, der türkische Vogel. Auch Atatürk und Sabiha beobachten das Spektakel. Angesichts der tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten äußert Sabiha begeistert den Wunsch, selber fliegen zu lernen.
Ich schätze deinen Mut,
erwidert Atatürk und bestärkt seine Adoptivtochter.
Fliegen würde gut zu deinem Nachnamen Gökçen passen.
Zunächst lernt Sabiha Fallschirm springen. Anschließend beginnt sie mit regulären Flugstunden bei Türk Kuşu.
Sie hat dann auch offensichtlich eine Einzelausbildung erstmal genossen, sich wohl aber begabt genug gezeigt, um zu einer Zusatzausbildung etwa nach Russland zu kommen mit 6 anderen männlichen Auszubildenden. Und das hat sicherlich große Verwunderung und auch doch Bewunderung ausgelöst. Und möglicherweise und doch bei Atatürk auch die Hoffnung, dass sie es doch zu einer guten Pilotin würde schaffen können, was dann ja auch eingetreten ist.
Weil ich so klein war, mussten die Pedale an meine Größe angepasst werden. Dieses Spezialflugzeug konnte nur ich fliegen. Also absolvierte ich mehr Flugstunden als andere und erledigte die Trainingseinheiten schneller als meine Kollegen.
Als erste Pilotin der jungen Republik wird Sabiha Gökçen bald zum Aushängeschild für Atatürks radikales Reformprogramm.
In dieser Zeit gab es sicherlich auch in Europa keinerlei ähnliche Beispiele, die dem gleich kamen. Und möglicherweise als kleiner Funken an Vision, nämlich die Türkei als innovativ, als fortschrittlich, als ein Land, das eben auch eine türkische Pilotin generieren kann.
Atatürk geht noch einen Schritt weiter. Nach Gökçens Erinnerungen vertraut er ihr nach dem ersten Alleinflug an.
Ich sage dir, was ich vorhabe. Du könntest die erste Militärpilotin der Welt werden. Kannst du dir vorstellen, wie stolz wir wären, wenn ein türkisches Mädchen die erste Kampfpilotin der Welt sein würde?
Sabiha willigt, ohne zu zögern, ein. An jeder militärischen Rangordnung vorbei beginnt sie Ende 1935 die Ausbildung zur Kampfpilotin in der türkischen Luftwaffe. Ihr gilt traditionell Atatürks besondere Aufmerksamkeit. Schon 2 Jahre später beteiligt sich Sabiha Gökçen als erste Frau weltweit an einem Kampfeinsatz. Die Luftschläge gelten aufständischen Kurden in der ostanatolischen Provinz Dersim. Dort leisten feudal organisierte Stämme und Clans erbitterten Widerstand gegen Atatürks Reformen, vor allem gegen die angestrebte Türkisierung der kurdisch-alevitischen Gebiete. Atatürk lässt den Aufstand in der schwer zugänglichen Bergregion mit aller Härte niederschlagen, insbesondere mit Hilfe der Luftstreitkräfte. Die damals 24 Jahre alte Sabiha Gökçen holt sich von Atatürk persönlich die Erlaubnis, an der sogenannten Operation Dersim teilnehmen zu dürfen. Dazu noch einmal der Hamburger Turkologe Yavuz Kösse.
Das ist für die Zeit 1937 sicherlich sehr ungewöhnlich und gewisserweise natürlich auch fatal, denn das ist kein Kampfeinsatz, der irgendwie außerhalb des Landes stattfindet, sondern innerhalb des eigenen Landes und de facto gegen eine eigene Bevölkerung. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die autonom zu leben gewohnt war und ihre Autonomie zu wahren suchte und durch Stammesföderation geprägt ist. Und diese lehnen sich auf und wollen sich nicht integrieren und das wird militärisch zu lösen gesucht.
Die blutigen Kämpfe um Dersim enden mit der Niederlage der Rebellen. Viele ihrer Dörfer werden dem Erdboden gleichgemacht, zehntausende Menschen zwangsweise in andere Regionen umgesiedelt. Über ihre Beteiligung an den Bombardements in Dersim schreibt Sabiha Gökçen später in ihren Memoiren.
Ich werde hier nicht über die Sinnhaftigkeit und die Konsequenzen der Dersim-Operation reden. Ich habe zusammen mit meinen Freunden versucht, eine nationale Pflicht zu erfüllen.
In ein paar Interviews hat sie dazu recht ätherisch, wenn man so will, eher die türkische Position vertreten. Zum einen, dass nur Stellungen eben der Rebellen beschossen wurden, also darauf achten, dass eben keine Zivilbevölkerung zu Schaden kommen. Wir wissen allerdings, dass eben hier große Verluste unter der allgemeinen Bevölkerung zu beklagen waren.
Von den nationalistisch gestimmten Türken wird Sabiha Gökçen nach ihrem Einsatz in Dersim als Volksheldin gefeiert und mit Auszeichnungen geehrt. Atatürk selbst gratuliert der Adoptivtochter für ihren Einsatz.
Ich bin stolz auf dich, Gökçen. Und nicht nur ich, die ganze türkische Nation, die das Geschehen aufmerksam verfolgt hat, ist stolz auf dich. Du selbst sollst stolz darauf sein, der ganzen Welt bewiesen zu haben, was unsere jungen Frauen vollbringen können. Wir sind eine militärisch geprägte Nation. Von 7 bis 70 Jahren, Männer wie Frauen, sind wir dazu geschaffen, Soldaten zu sein.
Militarismus, Patriotismus, persönlicher Mut. Sabiha Gökçen verkörpert perfekt die moderne türkische Frau im Sinne Atatürks, als Botschafterin einer selbstbewussten und wehrhaften Republik. Selbst die New York Times staunt 1937 mit Blick auf die türkische Pilotin.
Der Schritt von Schleier und Harem zum Pilotenhelm und dem Schlachtfeld in etwas mehr als einem Jahrzehnt ist ein mächtiger Sprung, der selbst die Vorstellungskraft vieler im Westen übersteigt.
Nach ihrem Kampfeinsatz in Dersim beendet Sabiha Gökçen zunächst ihre aktive militärische Laufbahn. 1938 startet sie dann zu einem weltweit beachteten Alleinflug zu den Hauptstädten auf dem Balkan. Diesmal eine Friedensmission. Sie heiratet einen Kollegen, doch ihr Mann stirbt nur wenige Jahre später. Die Ehe bleibt kinderlos. Gökçen widmet ihre ganze Kraft den Ideen Atatürks und der Fliegerei. Bis 1955 leitet sie die Ausbildung der türkischen Kampfpiloten und sitzt sogar im hohen Alter noch selbst im Cockpit.
Ich bin sehr glücklich. Ein herrlicher Flug. Mit einem ähnlichen Modell bin ich in der Türkei schon einmal vor 40 Jahren geflogen.
Einen Tag nach ihrem 88. Geburtstag stirbt Sabiha Gökçen am 22. März 2001. Der Türkei hinterlässt sie ein schwieriges Vermächtnis. Für die offizielle, nationalistisch gefärbte Geschichtsschreibung gilt die Luftfahrtpionierin, auch wegen ihrer Nähe zu Atatürk, als Lichtgestalt. Selbst der nach ihr benannte zweitgrößte Flughafen der Türkei in Istanbul wirbt mit ihr.
Der internationale Sabiha Gökçen-Flughafen bereitet sich vor, wie die erste Kriegspilotin der Welt, der Türkei neue Horizonte zu öffnen.
Auf der anderen Seite wird Sabiha Gökçen gerade wegen ihrer Kampfflüge in Dersim heute zunehmend kritisch gesehen.
Man muss sich natürlich vor Augen halten, dass da ein Aufstand niedergedrückt wurde mit schätzungsweise 5.000 bis 7.000 Toten. Und das ist durchaus nichts, womit man sich rühmt. Und sicherlich unter den Kurden kann das und wird das nicht als besonders ruhmreich erachtet. Letztlich bin ich sicher auch unter nicht wenigen Türken, die weniger militaristisch eingestellt sind, nicht als besonders ruhmreich betrachtet.
Wie brisant das Thema Sabiha Gökçen in der Türkei noch immer ist, zeigt auch der Fall des armenisch-türkischen Journalisten Rand Dink. Der hatte in mehreren Artikeln auf Sabiha Gökçens mögliche armenische Herkunft angespielt und damit türkische Ultranationalisten gegen sich aufgebracht. 2007 wurde der Publizist mitten in Istanbul ermordet. Noch einmal Yavuz Köse, Turkologe von der Universität Hamburg.
Ich weiß nicht, ob es da eine direkte Verbindung geben muss. Eine Verbindung allerdings zum Kratzen am Mythos, an bestimmten Mythen der Türkei und einer harschen Reaktion darauf, da sehen wir natürlich in den letzten Jahren immer wieder solche Momente aufkommen. Ne? Das gilt auch, glaube ich, für Sabiha Gökçen. Sicherlich hat sie in einem Bereich Großartiges geleistet und ich glaube, dass 1997 es ein Poster gab mit den 20 bedeutendsten Piloten der Weltgeschichte und da ist sie als einzige Frau aufgeführt. Und das ist dann trotzdem nicht zu unterschlagen, dass aus heutiger Sicht nun sie auch ambivalent ist und bleibt und man darüber reden können sollte.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de